Guten Morgen miteinander. Schön sind ihr da. Vor einiger Zeit habe ich eine Schwarzwälder-Torte gegessen und die war echt himmlisch. Das war mein steilster Einstieg in jene Predigt. Echt himmlisch. Wir wollen uns heute anhand von Offenbarung 21 und 22 den Himmel anschauen. Was wissen wir eigentlich über den Himmel? Bevor wir das tun, würde es mich interessieren, ich schreibe das nicht auf, keine Angst, aber da brauche ich noch. Was wisst ihr oder was denkt ihr über den Himmel? Wie stellt ihr euch den Himmel so vor? Ruft euch das einfach vor. Wunderbar. Wunderbar. Immer sonnig. Feine Wein. Feine Wein. Ja, ich habe es nicht in Frage gestellt. Entschuldigung. Zeitlos, jawohl. Kein Leiden. Jesus ist Licht. Hell. Ein Frieden. Voller Musik. Entschuldigung, nie mehr arbeiten. Goldige Gasse. Das wird schon interessant. Nie mehr arbeiten. Ei, ei, ei. Da bin ich nicht so sicher im Fall. Aber das schauen wir später an. Wir haben noch zwei Predigen. Was machen wir im Himmel? Und ich bin überzeugt, wir werden arbeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Danke vielmals für eure Offenheit. Ich finde das spannend. Wenn wir jetzt in die Offenbarung schauen, 21 und 22, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das Buch von der Offenbarung ein Buch ist voller Bilder. Also was wir hier lesen, das ist bildhafte Sprache. Und darum müssen wir es auch als bildhafte Sprache verstehen. Und Bilder müssen gedeutet werden. Also wenn man das zu wörtlich nimmt, kommt man auf ganz interessante Auslegungen. Aber ich glaube, dass die falsch sind. Schauen wir mal, was für Bilder in der Offenbarung angesprochen werden. Und die erste Aussage, die gemacht wird, in den ersten zwei Versen, ist, dass alles neu ist. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Hast du schon mal irgendetwas Neues gekauft und dann in Empfang genommen und ausprobiert? Wie ist das so gewesen? Ist doch irgendwie ein herrliches Gefühl, oder? So ein neues Auto zu fahren oder ein neues Sofa einzusitzen oder ich weiß nicht was, etwas Neues. Aber das trifft es nicht, was mit neu gemeint ist hier. Ich möchte dir erklären, was da wirklich gemeint ist. Stell dir vor, du wohnst in einer Bambushütte am Meer, am Strand und du kennst nichts anderes als Bambushütte. Und dann kommt ein Tsunami und fegt alles weg. Und dann wirst du evakuiert. Nach ein paar Monaten kommst du zurück, denkst, ich komme wieder in deine Bambushütte. Und dann steht dort für dich gebaut ein Palast. Baut aus Beton, aus Stein, aus Glas, aus Marmor und so weiter. Etwas, was du bis dazu mal nicht gekannt hast. Und das ist hier gemeint, wenn es steht neu. Ein neuer Himmel. Und eine neue Erde. Es wird völlig neu sein. Also mit allem, was wir hier auf Erde kennen, können wir den Himmel nicht beschreiben. Wir werden es nicht fassen, wir werden es nicht packen. Es wird total neu sein. Etwas Gewaltiges. Und zwischen Himmel und Erde wird es keinen Unterschied mehr geben. Im Moment haben wir die Unterschiede, oder? Erde, sichtbare Welt, Himmel, unsichtbare Welt. Das wird weg sein. Weg damit. Und es wird eine Einheit sein von Himmel und Erde. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen sichtbarer Welt und unsichtbarer Welt. Zwischen Himmel und Erde ist kein Unterschied mehr. Es gibt nur noch, Gott ist da. Gott ist mit drin. Das macht den Himmel letztendlich aus. Es gibt nur noch das neue Jerusalem, der neue Himmel. Und jetzt wird es interessant. In Vers 2 lesen wir, Das sehen wir da oben schon. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also das neue Jerusalem ist schön wie eine Brut. Und jetzt lesen wir den Vers 9. Jetzt geht es darum, wer ist die Brut? Was ist das neue Jerusalem? Und wir stellen uns oft so eine Stadt vor. Und damals war das ein passendes Bild. Damals waren Städte ein sicherer Ort. Etwas Positives, hat geschützt vor Feind und so weiter. Ich habe am Wochenende in einem Buch gelesen von der Johnny Erickson, oder wie die heisst, der im Rollstuhl ist, kennen vielleicht einige. Und wo ihr mal jemand gesagt hat, der Himmel wird wie eine Stadt sein, hat sie gefunden, das ist ja schrecklich. Eine Stadt. Ich liebe die Natur, ich liebe Bäume, ich liebe Wiesen. Eine Stadt, geht es dir noch? Und dann hat der andere sie trösten und hat gesagt, schau, da heisst sogar, Gott baut für dich eine Wohnung. Und sie sagt, was, eine Wohnung? In 2 Tagen wird es mir in jeder Wohnung total langweilig. Was will ich mit einer Wohnung? Aber los mal, wer das neue Jerusalem ist. Vers 9, fangen wir an. Nun trat einer von jenen 7 Engeln zu mir, die 7 Schalen mit den 7 letzten Plagen ausgeschüttet hatten, und sagte, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, das Lamm, Entschuldigung, die das Lamm sich erwählt hat. Nochmal der Satz. Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Vers 9 sagt, komm, ich zeige dir Brut. Wer ist Brut von Jesus? Gemeint. Genau. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, Brut in der Offenbarung sind alle geretteten Juden und Heidenchristen. Das Volk Gottes. Und jetzt in Vers 10 wird beschrieben, wer die Brut ist. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und was zeigt er ihm? Die Stadt Jerusalem, wo vom Himmel oben runtergekommen ist. Da geht es nicht um eine physische Stadt. Da geht es um das Volk Gottes. Das neue Jerusalem ist das Volk Gottes. Das bist du und ich. Wir sind das neue Jerusalem. Zusammen mit allen Geretteten aus allen Generationen. Das ist das neue Jerusalem. Die heilige Stadt Jerusalem ist Brut vom Lamm. Symbolisch steht die Stadt fürs Volk Gottes, von allen erlösten Juden zu allen Zeiten vom Alten Bund und vom Neuen Bund. Die neue Erde, der neue Himmel, das neue Jerusalem ist Gemeinschaft von allen erlösten Menschen. Das ist der Himmel. Du bist der Himmel. In Vers 3 lesen wir etwas ganz Wichtiges dazu. Und von Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das neue Jerusalem, das Volk Gottes und Gott ist mitten drin. Das macht der Himmel zum Himmel. Gott zmitz drin. Und jetzt wird der Himmel, das neue Jerusalem, das Volk Gottes beschrieben. Und ich finde das fantastisch. Vers 11. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt. Oder man könnte sagen, Gottes Herrlichkeit erfüllte das Volk Gottes. Sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchteten, sie funkelten wie ein Diamant. Das Volk Gottes ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das macht uns so wertvoll, so kostbar. Gott zmitz drin. Wir sind durch Jesus reingewaschen. Von Gott erfüllt, durch seinen Heiligen Geist. Er macht uns unendlich kostbar. Er lässt uns leuchten und strahlen. Weil Gott in uns ist, mitten dabei. Und dann wird die Stadt weiter beschrieben, das Volk Gottes. Vers 12 bis 14. Die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten und auf denen 12 Namen standen. Die Namen der 12 Stämme Israels. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen. Die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also man hat 12 Tor. Und auf diesen 12 Tor stehen die Namen von der Stämme von Israel. Da handelt es sich ums Volk Gottes aus dem Alten Testament. Alle Juden, die gerettet sind. Und auf der anderen Seite haben wir 12 Steine im Fundament und darauf stehen die Namen der Apostel. Das Volk Gottes aus dem Neuen Testament. Das Neue Jerusalem besteht aus dem Volk Gottes, aus dem Alten Testament, aus dem Volk Gottes vom Neuen Testament. Und in der Bibel heißt es, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr. Und dann wird eine hohe Mauer beschrieben. In Vers 16 bis 17. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie waren quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite und auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Er maß auch die Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet das Maß, das der Engel verwendete, 444 Ellen. Ich möchte euch die Stadt rasch zeigen, oder das Volk Gottes. Das wird doch beschrieben. Ja, ist jetzt nicht ganz perfekt. He? Ein Kubus. Umgerechnet etwa 2200 Kilometer lang, 2200 Kilometer tief und 2200 Kilometer hoch. Und das Ganze hat eine Mauer, die eine Dicke hat von 70 Meter. Das ist das Bild, das gebraucht wird. Bewahre uns, in so einem Klotz zu leben, oder? Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was für eine gewaltige Stadt. Wie gross das Teil ist. Und eine Mauer 70 Meter. Wir haben hier irgendwie knapp 20 Meter Breite. Jetzt könnt ihr gut noch dreimal dazu rechnen. Für was braucht es eine breite Mauer? Johannes schreibt in der Zeit der Verfolgung hinein. Und ich habe vorher schon gesagt, Städte sind ein Ort der Sicherheit gewesen. Es hat damals keine Städte mit 70 Meter dicken Mauern. Johannes versichert seinen verfolgten Geschwistern, das wird ein Ort sein von der absoluten Sicherheit. Es ist ein absolut sicherer Ort. Grösse von der Stadt spricht für die Herrlichkeit. Es wird ein absolut herrlicher Ort sein. Und dann noch etwas Interessantes. Das Allerheiligste hatte eine kubische Form im Alten Testament. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott einmal im Jahr im Hohen Priester also von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Ich weiß auch nicht genau, wie das war, aber die sind alle einmal überwältigend gewesen, wenn sie wieder rausgekommen sind. Einmal im Jahr. Gott macht deutlich, ich bin zmitzt in meinem Volk hin. Ich bin zmitzt drin. Ich begegne euch. Es ist ein Ort der Begegnung. Das neue Jerusalem, das Volk Gottes, ist der Ort der Begegnung. Gott ist zmitzt drin. Wir lesen später noch, es gibt kein Tempel mehr. Weil das Volk Gottes der Tempel ist. Die Stadt wird weiter beschrieben. Die Mauer war aus Diamanten gebaut. Ihr seht so den Text. Und ein Diamant. Und die Stadt bestand aus reinem Gold. Das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das wissen wir, das aufgestellt. Das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenste kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der Grundstein war ein Diamant, sehen wir schon. Der zweite ein Lapizalui, Lapislazuli. Kennt das jemand? Super, hey, ganz gewaltig. Ein paar, hey, stark. Nicht noch nie gehört, also außer in der Bibel. Sieht das so aus? Der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Saphir, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Stadttore bestanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie ein Kristall. Was soll das? Ganz einfach. Es beschreibt den Wert von dir und mir. Vom Volk Gottes, Neu Jerusalem. Das sind die wertvollsten Materialien, die wir auf der Welt finden. Edelstein, Gold. Wir sind, bildlich gesprochen, Edelstein, Gold im Himmel. Das Wertvollste, was es gibt auf dieser Welt. Der Johannes hat einfach nichts anderes beschreiben können. Ich meine, was hätte er beschreiben vom Himmel, wenn wir es noch nicht verstehen? Unkostbar wertvoll. Nun, die Offenbarung zeigt uns Neu Jerusalem nicht nur als Superlativ, für uns eigentlich unfassbar. Es zeigt uns auch, was es dort nicht mehr geben wird. Das ist ja auch interessant, oder? Man kann die Sache auf zwei Arten angehen. Wie ist es und wie ist es definitiv nicht mehr? Und das werden wir uns zusammen auch anschauen. Gibt es nicht mehr. Fangen wir wieder an bei Offenbarung 21,1. Auch das Meer gab es nicht mehr. Jetzt sind vielleicht alle Taucher enttäuscht und sagen, das Meer ist doch so wunderschön. Das ist doch auch nicht der Punkt. Das Meer ist ein Ort in der Offenbarung, wo das Böse entspringt. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 13,1, da sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, ein Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Aus dem Meer kommt das Böse. Das ist ein Bild für den Ursprung vom Bösen. Die götzendienerische Weltwirtschaft wird mit dem Meer verglichen. Könnt ihr in den Hauskreis zusammen anschauen. Es ist der Ort, wo die Toten wieder gibt. Die rebellischen Völker, Offenbarung 12, 13, 1, entspringen aus dem Meer. Wenn es heisst, das Meer ist nicht mehr da, das heisst, der Ursprung vom Bösen ist weg. Das gibt es nicht mehr im Himmel. Es gibt nichts Böses mehr im Himmel. Und Offenbarung 21, 4. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Da sind gerade vier Sachen angesprochen. Tod, Leiden, Schmerz, Schrei vor Angst. Ich möchte euch mal fragen, was ist das mühsamste und schwierigste in unserer Welt? Können es nicht die vier Sachen sein? Tod? Ist das nicht extrem mühsam? Leiden? Was gibt es Schlimmeres als Leiden? Schmerzen? Oder Angstschrei? Also wenn man so Angst hat, dass man aufschreit. Und das gibt es alles einmal nicht mehr. Ist das nicht echt himmlisch? Schon nur das einmal weglassen, ist doch echt himmlisch. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Also Jesus, der Allmächtige, der Herr, ist ein Tempel. Er und wer? Das Lamm. Das ist der Tempel, das Volk Gottes. Verstehen, das kommt immer wieder. Es gibt keinen Tempel mehr. Das Volk Gottes ist der Tempel. Der Tempel war die Trennung zwischen dem Volk Gottes und Gott. Dort mussten wir opfern. Die Menschen haben Kontakt gesucht über den Priester mit dem lebendigen Gott. Wir hatten nicht direkten Zugang gehabt. Es hat einen Vorhang vor dem Allerheiligsten. Das wird es mal nicht mehr geben. Direkten Zugang zum Gott. Die Sonne wird leider auch nicht scheinen. Auch sie sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie werden von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Sonne und Mond wird es nicht mehr geben. Gott selber, das Lamm selber, wird so leuchten. Es braucht es nicht mehr. Sonne und Mond, die haben noch zu tun mit unserer Zeitrechnung. Wird es nicht mehr geben. Keine Zeit mehr. Die Tore der Stadt waren den ganzen Tag geöffnet. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Ist ja logisch, wenn es immer leuchtet. Wenn wir immer leuchten und Gott immer leuchtet, gibt es keine Nacht mehr. Also die Nacht ist verschwunden. Gott ist nie abwesend. Und dann etwas Letztes, was ihm sein wird. In diesen zwei Versen sind zwei Sachen. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiden lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Also dort wird es keine Sünde mehr geben und nichts, was unter dem Fluch von Gott steht. Stell dir einen Ort vor, wo es keine Sünde mehr gibt, keine Ungerechtigkeit, keine Unreinheit mehr. Das ist doch echt himmlisch. Wer aber abwesend ist, oder wer anwesend ist, Entschuldigung, ist Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und das macht den Himmel letztlich aus. Um das geht es. Ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt, aber Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, abstrakt zu denken. Es ist einfach Gott, der den Himmel letztendlich ausmacht. Und Gottes Abwesenheit, das haben wir in vorherigen Predigten gehört, das ist die Hölle. Trennt sie von dem herrlichen und mächtigen und schönen und wunderbaren Gott. Das ist die Hölle. Wenden wir uns wieder im Himmel zu. Der Himmel wird verglichen mit einer Hochzeit. mit einer Brut um ein Festbankett. Der Engel befahl mir, schreib glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal eine Brut gesehen, wir sind alle wahrscheinlich mal schon bei einer Hochzeit dabei gesehen. Ein wunderschönes Bild, oder? Schönheit, Brut, oder? So wunderschön. Alle haben Freude. Hochzeitsessen, Festbankett. Keiner geht hungrig heim. Bilder für Schönheit, für Überfluss. Also das ist das, was wir Menschen uns vorstellen können. Wenn Gott uns den Himmel beschrieben hat, wie er wirklich ist, wir hätten es nicht fassen, wir hätten keine Worte dafür gehabt. Kleiner Einschub. Jesus macht bei den 10 Brutjungfern einfach klar, sind parat. Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Sind parat. Verschlafen den Moment nicht, wo er Einlass findet. Es wäre schon blöd, dann wärst du dann nicht dabei. Kommen wir zum Zentrum vom Himmel. Zentrum vom Himmel, ich habe es schon mehrmals gesagt, ist die Gegenwart Gottes. Gott selber. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Wörtlich heißt dort, Gott zeltete unter ihnen. Zelt hat so dünne Wände. Gott ist mitten drin, im Zelt. Er zeltete unter ihnen. Und es heißt weiter, er wird all ihre Tränen abwischen. Sie werden sein Angesicht sehen. Stell dir vor, Gott tut die Tränen abwischen. Das kann er nicht auf 100 Kilometer Distanz machen. Gott kommt dir ganz nah. So nah, dass er dir Tränen abwischt. Ist das nicht fantastisch? Sein Angesicht sehen. Gott steht dir vor Augen. Das wird uns umflaschen. Das ist so gewaltig, das können wir uns absolut nicht vorstellen. Aber das ist das, was die Bibel beschreibt. Gott tröstet dich von allen Verletzungen, vielleicht aus der jetzigen Zeit. Ich weiß nicht, für was er uns trösten muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir nicht noch traurig sind im Himmel. Vielleicht noch von der jetzigen Zeit und dann ist das gut. Dann ist das gegessen. Ich bin das A und das O, eigentlich heißt es A, Z, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Gott ist der Anfang und das Ende und gleichzeitig umspannt er alles. Wenn wir das Bild anschauen, möchte ich das Bild vervollkommen. Sein Lieb, seine Brut umfasst Gott, umspannt ihn alles und er durchdringt alles. Das ist der Himmel. Ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt. Und dass jetzt nicht alle Halleluja rufen, okay. Yeah. Aber das ist der Punkt, liebe Leute. Gott ist zentral. Um Gott geht es, Begegnung mit ihm. Nicht um irgendetwas Materielles, was wir uns vorstellen, um Diamanten oder Edelsteine oder Gold oder was auch immer. Begegnung mit Gott. Und ich möchte noch eine Zeichnung machen. Wer erkennt das schon? Eine Zielscheibe? Ah, danke. Schon an meinen Fähigkeiten zweifelt. Gott ist das Ziel. Es geht um ihn. Das ist übrigens ein Ziel. Er ist das Zentrum, er ist das Wichtigste. Gott ist zentral. Und wisst ihr, eigentlich können wir ein Stück Himmel auf Erde jetzt schon haben. Lass Gott zentral das Ziel von deinem Leben sein und du erlebst ein Stück weit Himmel auf Erde. Du erlebst ein Stück weit Himmel auf Erde. Lass Gott in deinem Leben das Zentrale sein, das Wichtigste. Nimm dir Zeit für Begegnung mit Gott. Im Psalm heißt es, Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Seit ein paar Jahren ein von meinen Lieblingsversen. Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ist das so? Himmel auf Erde. Ich möchte abschließend eine Frage stellen. Drinnen oder draußen? Wir haben das schon gelesen, Gott ist ein heiliger Gott. Nicht und niemand, der unrein ist, kommt in den Himmel, kommt in die Gemeinschaft. Und nach menschlichem Maßstab wird auch niemand genügen können. Wer kommt rein? Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Erste Aussage, jeder ist willkommen. Jeder. Gott möchte jeden Menschen retten, das sagt er. 1. Timotheus 2,4. Er möchte, dass alle Menschen zur Einsicht kommen und zur Umkehr. Alle Menschen möchte er. Jeden Einzelnen. Dich und mich, deine Nachbarn, deine Freunde, jeden. Wir haben die Beerdigung letzte Woche von Hans Weiss. Und wir haben uns das aufgeteilt, ein Pfarrer noch von Wetzikon hat die Predigt gehalten. Und hat etwas ganz Schönes gesagt. Ich tue es noch ein bisschen umdeuten. Aber jeder Mensch ist erwählt. Jeder Mensch ist erwählt, um gerettet zu sein. Und wie ist das bei einer Bundesratswahl? Gewählt ist, bla bla bla, mit so vielen Stimmen. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges. Nimm die Person, die gewählt ist, die Wahl an. Annahme der Wahl. Und das ist der springende Punkt. Jeder Mensch ist von Gott erwählt, um bei ihm zu sein, im Himmel und gerettet zu sein. Die Frage ist, nimmst du das an? Annahme der Wahl. Oder sagst du, interessiert mich nicht. Ich kann anders tun. Ich habe andere Interessen. Eingeladen sind alle. Aber es werden nicht alle kommen. Draußen. Wer ist draußen? Die Offenbarung spricht eine deutliche Sprache. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, so schlimm bin ich auch nicht, das ist noch gut. Möchte ich dich mal einladen, nimm mal die 10 Gebote und Bergpredigt. Und prüfe mal dein Leben. Und wenn ich die 10 Gebote und Bergpredigt nehme, dann stelle ich fest, dass ich ein Lügner bin. Dann stelle ich fest, dass ich ein Dieb bin. Dann stelle ich fest, dass ich ein Ehebrecher bin. Dann stelle ich fest, dass ich ein Mörder bin. Und es wird dir nicht anders gehen. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Kein Zutritt haben, hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich von ihrem Tun leiten lassen, sind und bleiben draußen. Da wird ein gottloses Leben beschrieben. Wer gottlos lebt, lebt in der Sünde und verharrt in der Sünde. Wer hat den Zutritt? Drinnen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und noch steht, glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden immer offen sein. Wer ermöglicht dir, dass du im Buch vom Lamm eingetragen bleibst? Wer ermöglicht dir, dass du siegreich sein kannst? Wer oder was hilft dir, dass du eine reine Weste kannst haben? Wer oder was? Und ich vermute, vielen ist die Antwort bewusst: Jesus Christus, eine Person. Gottes Sohn, der gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld. Er ermöglicht uns, dass wir in unserem Buch vom Lamm gestrichen werden. Er schenkt uns eine reine Weste. Er schenkt den Sieg zum Überwinden. Jesus macht es. Es ist ein Geschenk. Jeder darf kommen und darf trinken, haben wir gelesen. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Jesus macht in Johannes 4 und 7 deutlich, dass er Quelle ist vom ewigen Leben. Jesus. Bei ihm empfangen wir das alles. Geschenkt, gratis. Ist das nicht himmlisch? Der Himmel ist ein Geschenk. Und die Frage ist, willst du das Geschenk annehmen? Annahme der Wahl. Und Gottes Geist und Gemeinde sollen rufen, komm. Und wenn du heute da bist, lade ich dich ein, komm. Komm und werde das Kind von Gott. Und ich lade dich ein nach dem Gottesdienst, wenn du zu Jesus kommen möchtest, heute Morgen, wenn Gott dich angesprochen hat und Gott zu dir geredet hat, dann bleib doch einfach in deinem Stuhl sitzen. Und die anderen gehen hinten ein bisschen käfeln, ein bisschen reden. Und dann helfe ich dir, den Schritt zu machen, ein Kind von Gott zu werden. Ich erkläre dir anhand von einem kleinen Büchlein, anhand von ein paar Skizzen, wie du ein Kind von Gott werden kannst. Bleib nach dem Gottesdienst einfach sitzen in deinem Stuhl. Und dann komme ich auf dich zu. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das Zentrum bist vom Himmel. Und es geht nicht um irgendwelche Städte, ob jetzt uns Städte gefallen oder nicht gefallen. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir dein Wohnort sind und du wohnst mitten unter uns. Und es wird eine Schar sein von Milliarden von Menschen. Über die ganzen Jahre und Jahrtausende, wo Menschen immer wieder zu dir gekommen sind. Und die werden alle versammelt sein. Und du mitten drin und durchdringst alles und gibst alles und wir sind geborgen und geschützt bei dir. Oh Vater, ich freue mich so auf den Moment, wo wir das erleben dürfen. Und Herr, es motiviert mich einfach, an dir dran zu bleiben. Den Weg mit dir zu gehen, auch durch Schwieriges durch. Und ich danke dir, dass du der allmächtige und wunderbare Gott bist, der die Erde geschaffen hat, der ganz viel Schönes hat. Und gleich wird das, was kommt, das nochmal um Weiten übertreffen. Danke vielmals. Amen.